Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Seid herzlich willkommen und ich habe auch den Jens wieder mitgebracht. Hallo Jens.
Ja, hallo in die Runde. Grüß Gott, moin moin. Wie immer, wie jede Woche, wie jeden Montag. Freue mich auf eine neue Episode, auf ein spannendes Thema. Heute wollen wir mal über etwas sprechen, was da draußen kontrovers diskutiert wird.
Genau, sehr interessantes Thema, Jens. Heute haben wir uns rausgesucht und zwar, wir wollen uns heute mal über Süßstoffe unterhalten. Es wird in den sozialen Medien gerade sehr viel über Süßstoffe diskutiert und das haben wir mal zum Anlass genommen, da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen, wollen mal schauen, wo kommt's her, wo kommt dieser Hype her gerade überhaupt? Was machen eigentlich Süßstoffe? Was ist so der Unterschied auch zwischen Süßstoffen, Zuckeraustauschstoffe, was diese ganzen Begriffe? Und wollen dann mal so ein bisschen in die Historie reinschauen. Jens hat auch eine Studienlage mal mitgebracht. Also lasst euch überraschen. Wird eine wirklich interessante Folge. Jens, wir steigen direkt mal ein und zwar heute mal mit so einem kleinen Faktencheck. Zahlen, Daten, Fakten. Du hast was mitgebracht. Schieß einfach mal los.
Ja, ich habe selber beim Recherchieren mich gewundert, dass in Deutschland 5,34 Kilogramm Süßstoffe pro Kopf im Jahr verbraucht werden. Also Axel, da wir beide ja nicht dazugehören, beziehungsweise nicht bewusst dazugehören, müssten ja der theoretisch andere dann 10 oder 15 Kilo zu sich nehmen. Das ist schon krass, oder?
Wahnsinn. Also wenn man das so sich vor Augen führt, also 5 Kilo oder mehr als 5 Kilo, wenn man so 5 Zuckerpakete ein Kilo mal so nebeneinander stellt und das sich vor Augen führt, dass man das pro Jahr als Süßstoff konsumiert. Und wir hatten es ja gerade kurz in der Vorbesprechung, ne? Wir beide, also du hast es ja auch gerade gesagt, nicht bewusst. Also wir beide nehmen gar keinen Zuckeraustauschstoff oder Süßstoff zu uns. Und 5 Kilo ist schon eine ganze Menge.
Schon eine Ansage, ja. Und der Umsatz liegt bei 1,23 Milliarden Euro. Wachstum von 4,9%, also moderat. Bezogen auf das Wachstum, was wir gerade eben haben, eher exorbitant. China als größter Absatzmarkt. Und was mich überrascht hat, 49% aller Befragten, da gibt es eine große repräsentative Studie zu dem Thema, konsumieren täglich Süßstoffe. Also die Hälfte der Bevölkerung.
Ja, also es ist unglaublich. Also es sind unglaubliche Zahlen, die du da mitbringst. Vor allen Dingen, weil du sagtest, 1,1 Milliarden ist der Umsatz, der damit erzielt wird in der Industrie. Das ist ja auch eigentlich eine wahnsinnig große Zahl, wo die Industrie auch Werbung für macht, immer mehr diese Zuckerersatzstoffe, Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe zu benutzen. Es ist schon eine ganze Menge und da wird ein ganz großes Geschäft mitgemacht mit der Süße. Na gut, aber dann lass uns mal richtig reinsteigen jetzt nach den Zahlen, Daten. Was ist denn eigentlich so der, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist der Unterschied zwischen Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen? Die Begriffe, die hört man ja ganz oft. Lass uns das mal einordnen.
Ja, erstmal hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Bei Zuckeraustauschstoffen sprechen wir von sogenannten Zuckeralkoholen. Das heißt, das sind natürliche oder aus Naturprodukten hergestellte Zuckerarten, die insulinunabhängig verstoffwechselt werden. Da liegt dann natürlich auch der entsprechende Vorteil. Insulinunabhängig bedeutet, also unser Körper schüttet kein Insulin auf eine Kalorie aus. Und warum wird überhaupt Insulin ausgeschüttet? Die meisten Hörer werden es wissen, weil Insulin an den Insulinrezeptor der Zellen, die Energie aufnehmen, andockt und dadurch sozusagen die Tür aufmacht für die Aufnahme von Energie. Jetzt hat ein Zuckeraustauschstoff oder ein Süßstoff erstmal keine Energie, das stimmt nicht ganz, werden wir gleich nochmal ein bisschen relativieren. weil beispielsweise einige Zuckeralkohole so etwa 2 bis 2,5 Kilokalorien Programm haben und Erythrit hat zum Beispiel überhaupt keine Kalorien. Von daher wird es natürlich auch sehr häufig verwendet. Die Frage ist allerdings, ob durch diese Insulinneutralität, ob dadurch auch tatsächlich das Ziel erreicht wird, ob man entsprechend abnimmt, ja, weil das ist ja das große Thema, Gewichtsreduktion. Wenn ich Zucker gegen bestimmte Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe austausche, ob dann tatsächlich auch das passiert, was ich eigentlich als Outcome haben möchte, nämlich das Gewicht sich reduziert, das Körperfett sich reduziert, wir wieder in eine gute Körperkomposition haben, kommen. Das ist ja der Grund, warum viele Süßstoffe oder so Zuckeraustauschstoffe verwenden, aufgrund des Energiegehaltes. Und bei den Süßstoffen, um das zu differenzieren, Süßstoffe sind eben synthetisch. Also kommen in der Natur so nicht vor, sind ja in der Regel zufällig gefunden worden, ja, vor allen Dingen in der chemischen Industrie. Wir kommen ja gleich noch dazu, was es da für Süßstoffe im Detail gibt und wie und wann sie denn eigentlich gefunden wurden. Und man muss sagen, wenn man sich die Literatur anschaut, dann, das haben wir natürlich nicht flächendeckend gemacht, sondern wir werden gleich 2, 3, 4 Studien auch ein bisschen genauer uns anschauen. Aber wenn man sich die Studienlage anschaut, dann muss man ehrlich sagen, es sind sehr, sehr viele Fragen offen. Ja, das ist bei vielen Themen, die wir in der Forschung haben, wo man zwar die Dinge schon zugelassen hat auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben noch sehr viele Fragen offen sind, ja, ob Süßstoffe zum Beispiel Krebserkrankungen auslösen oder auslösen können, ob bestimmte Mengen solche Erkrankungen auslösen können, also die Dosierung, die dann notwendig sind, um zum Beispiel kanzerogen zu wirken oder wie auch immer. Das sind häufig noch Bücher mit 7 Siegeln.
Ja, du sagst es. Eine kleine Ergänzung noch zu diesen Süßstoffen und den Zuckeraustauschstoffen. Also die Zuckeraustauschstoffe, du sagtest es ja gerade, die haben weniger Kalorien oder wenig Kalorien, 2 bis 2,5 Kalorien pro Gramm. Und die haben meistens oder einige davon eine geringere Süßkraft als Zucker, während hingegen diese künstlichen Süßstoffe eine extrem hohe Süßkraft manchmal haben. Du sagst es, die sind manchmal zufällig gefunden worden. Und in der Literatur wird es halt 200 bis 600 Mal die Süße höher als Zucker angegeben. Und von daher ist das auf jeden Fall eine Diskussion wert, die wir hier führen. Sehr interessant, Jens. Wir schauen aber weiter. Wir hatten im Vorgespräch ja gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Wie sieht denn eigentlich das Lebensmittelrecht aus? Was sagt das denn zu den Süßstoffen?
Das Lebensmittelrecht sieht beide als sogenannte Süßungsmittel an. Ja, und das ist das, was angegeben werden muss. Ja, beides sind Süßungsmittel, die wir dann aber differenzieren müssen in Süßstoffe und was sind Zuckeraustauschstoffe. Manche müssen einen Warnhinweis tragen, zum Beispiel, dass sie übermäßig abführend wirken können, also im Übermaß abführend wirken können. Wenn zum Beispiel der Anteil dieser Süßstoffe 10% oder größer am Produkt sind, bei Aspartam und Acesulfam ist das sogar verpflichtend. Der Warnhinweis, dass es eine Phenylalaninquelle enthält. Und warum wird das so gemacht? Das hängt damit zusammen, dass es eine Erkrankung gibt. Und diese Erkrankung heißt Phenylketonurie. Und Patienten, die eine Phenylketonurie haben, eine genetische Mutation, die mit dem entsprechenden Enzym zusammenhängt, die müssen natürlich auf diese Süßstoffe unbedingt verzichten, weil wenn man weiß, dass eine Phenylketonurie vorliegt und dieser Enzymmangel da ist, dann kann eben Phenylalanin nicht in Tyrosin umgewandelt werden. Und das kann massivste Störungen machen. Wie gesagt, diese Störung ist angeboren und wenn man das zu spät entdeckt, dann kann das sehr schwere Hirnschädigung machen. Deshalb, umso früher man das weiß, umso besser. Man kann das gut behandeln. Man kann auch, wenn man es früh genug erkennt, auch eine entsprechende Diät einführen. Das muss dann natürlich eine eiweißarme Ernährung sein, beziehungsweise eine Ernährung, die auf Phenylalanin, also auf die Aminosäure verzichtet. Die Mengen dürfen nicht größer sein als 900 Millimol pro Liter. Das heißt, die Gesamt Eiweißmenge pro Tag darf 10, 15 Gramm, 10 bis 15 Gramm Protein nicht überschreiten. Aber es gibt inzwischen eben auch Diät-Formularprodukte, die einfach phenylalaninfrei sind. Das sind also spezielle Aminopräparate mit Vitaminen entsprechend angereichert. Und wenn man die konsumiert und diese Mutation kennt, dann ist das eigentlich genauso ein Thema wie jetzt zum Beispiel Typ-1-Diabetes. Ja, mit Typ-1-Diabetes kann man auch eine normale Lebenserwartung bekommen, wenn man eben weiß, wie man mit diesem Insulinmangel entsprechend umgehen muss.
Ja, super, vielen Dank. Also das ist ganz wichtig, denke ich mal, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr betroffen seid, mal nachzuschauen. Auf jeden Fall ganz wichtiger Tipp.
Ja, ergänzen vielleicht noch die Süßstoffe und Austauschstoffe, die als Süßungsmittel deklariert werden müssen, müssen auch den Hinweis tragen, dass entweder Zucker oder Süßungsmittel im Produkt vorhanden sind. Die müssen auch getrennt deklariert werden. Also die dürfen nicht als Süßungsmittel insgesamt bezeichnet werden. Und die Substanzen müssen auch klar genannt werden und auch oder mit ihren E-Nummern benannt werden. Die E-Nummern kennen ja auch viele. Das ist diese EU-Nummer für Lebensmittelzusatzstoffe oder für Futtermittelzusatzstoffe. Genau. Und da gibt es eine ganze Latte von diesen E-Nummern.
Genau, die ganze Latte an E-Nummern, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen oder wir gehen direkt drauf. Du hast es gerade angesprochen, die Süßstoffe, die auch deklariert werden müssen und die auch in der EU zugelassen sind, die Süßstoffe, die wollen wir uns jetzt gerade mal anschauen. Es gibt 11 in der EU zugelassene Süßstoffe. Und da wollen wir mal reingucken, welche das sind und auch welche Nährwerte überhaupt solche Süßstoffe bieten. Jens, wie sieht's da aus?
Ja, also es gibt 11 oder wenn man so will, auch 12 Süßstoffe, die zugelassen sind. Das ist zum einen Acesulfam. Acesulfam wurde 1962 entdeckt und erst 1994 zugelassen. Aspartam wurde 1996 entdeckt und 1994 zugelassen. Drittens Cyclamat, 1937 entdeckt und 1963 zugelassen in Deutschland. Saccharin Nummer 4 wurde schon 1887 entdeckt und aber erst 1994 zugelassen. Also 1994 scheint ein Jahr der Süßstoffe gewesen zu sein, denn auch Taumatin, schon seit 1855 bekannt, wurde 1994 zugelassen. Also da wurden insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Süßstoffe gleichzeitig zugelassen. Neohesperidin gehört auch dazu als Nummer 6, 1963 gefunden, 1994 dann zugelassen. Taumatin, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, 1855 entdeckt und auch 1994 zugelassen. Dann, und deswegen entweder 11 oder 12, gibt es einmal die Stevioglycoside aus der Stevia-Pflanze oder eben enzymatisch hergestellte Steviol-Glycoside. Und Stevia kennen wir seit 1887 und wurde 2011 erst zugelassen. Dann gibt es noch das Neotam, 1992 entdeckt, 2010 zugelassen. Und dann das Aspartam-Acesulfam-Salz, 1995 erkannt und 2004 zugelassen. Und als letztes haben wir dann noch das Advatam. Das wurde entdeckt und auch zugelassen im Jahre 2014.
Ja, danke schön für den Überblick, Jens. Lass uns dann noch mal auf die Süßkraft gucken, weil die Süßkraft, wir hatten es eben schon gesagt, dass die Süßstoffe manchmal eine wesentlich höhere Süßkraft haben als, als normaler Haushaltszucker. Was ist denn dazu zu sagen?
Ja, das ist schon krass, wenn man sich da die Werte anschaut. Also beispielsweise Acesulfam oder Acesulfam K hat eine Süßkraft von 140 mal süßer. Bei Aspartam liegen wir bei 200 mal etwa süßer. Bei Saccharin liegen wir schon bei 450 mal süßer. Und bei Sucralose 600 mal süßer. Der absolut krasseste Ausreißer ist hier das Neotam. Das hat eine Süßkraft, die ist 11.000 Mal größer als der Referenzwert.
Unglaublich. Also der Referenzwert wird immer in Saccharose angegeben. Also Saccharose ist der Referenzwert und der wird mit 1 bemessen. Und dann kann man sich ja mal vorstellen, was der Jens gerade sagt. Das ist ja unglaublich, was du sagst, Jens. Aspartam und Aspartam, wenn man sich das mal anschaut, 200 mal süßer. Aspartam wird in ganz, ganz vielen Light-Produkten verwendet. Auch in Cola Light zum Beispiel wird Aspartam verwendet. Und wenn man sich das mal vorstellt, 200 mal süßer. Das ist schon unglaubliche Zahlen, die du gerade hier präsentiert hast. Ja, jetzt schauen wir mal dazu. Was sagt denn so die Politik und was sagen denn unsere Behörden dazu? Und es gibt hier in Deutschland das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Was sagt das denn, zu den Süßstoffen?
Ja, spätestens seit Corona wissen wir, dass wir da ein bisschen genauer hinschauen müssen, was so die offiziellen Aussagen sind und was so die Wissenschaft im Gegensatz dazu sagt. Also das BfR hat eine Stellungnahme rausgegeben am 7.2.2023, also noch gar nicht so lange her. Und das Bundesinstitut ist der Meinung, dass die Studienlage zeigt, dass Süßstoffe anstelle von Zucker im Rahmen von Reduktionsprogrammen, ne, da werden sie ja in der Hauptsache eingesetzt, eben um Kalorien einzusparen, um abzunehmen, um Gewicht zu reduzieren, dass sie zur Gewichtsreduktion auch tatsächlich führen. Also zu der Erkenntnislage kommen sie. Und die Daten, sie schränken das dann ein und sagen, die Daten lassen allerdings keine Aussage darüber zu, dass Verzehr von Diätgetränken, vieles bezieht sich ja auch auf die Diätgetränke, nicht auf die Zufuhr in Nahrungsmitteln, dass der Verzehr von Diätgetränken auf das Körpergewicht sich in irgendeine Weise auswirkt. Also auf der einen Seite sagen sie, das ist im Rahmen von Reduktionsprogrammen mit unterkalorischer Ernährung. Hier muss man dazu sagen, Reduktionsprogramme, die mit unterkalorischen Ernährungsprogrammen kombiniert wurden, dass die zur Gewichtsabnahme führen. Oder stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt der Süßstoff oder ist das das Kaloriendefizit? Das bleibt hier so mehr oder weniger im Dunkeln. Und sie kommen dann zu dem Ergebnis, dass man keine Aussage darüber treffen kann, ob das Risiko zum Beispiel für neurodegenerative Erkrankungen oder auch, was gerade viel diskutiert ist, das Thema Mikrobiom, Darmflora, wir kommen ja gleich noch dazu, ob das erhöht ist. Denn die Süßstoffe müssen ja letztendlich durch den Magen-Darm-Trakt und werden die denn überhaupt aufgenommen? Fragezeichen. Also werden sie im Dünndarm aufgenommen oder landen sie letztendlich im Dickdarm und werden dort weiter fermentiert und verändern möglicherweise die Darmflora? Das ist gerade aktuell in der Diskussion. Denn wir wissen ja, und das haben wir ja auch schon in einigen Episoden thematisiert, dass die Veränderung der Darmflora letztendlich auch dazu führen kann, dass wir übergewichtig werden. Und das kann relativ schnell passieren. Na, insbesondere Menschen, die nach Antibiotika-Behandlungen eine veränderte Darmflora haben, kennen das Problem, dass sich mehr Stammfett aufbaut, und dass sich Gewebe aufschwemmt und das Gewebe mehr Wasser einlagert. Das hängt da hat dann zu tun mit den entsprechenden Entzündungsprozessen, die im Gewebe entstehen. Dadurch, also das Mikrobiom ist hier schon eine ganz zentrale Stelle und da gibt es einiges an Forschung seit den letzten 10 Jahren, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, gut, auf jeden Fall ganz interessant.
Vielleicht, Axel, noch ganz kurz eine abschließende Risikobewertung. Das ist doch das Fazit aus diesem Paper, was die rausgegeben haben. Eine abschließende Risikobewertung ist nicht möglich. Und fast alle epidemiologische oder eigentlich alle epidemiologischen Studien, die also im Zusammenhang zwischen dem Konsum von jetzt in diesem Fall zum Beispiel Süßstoffen und der Veränderung in der Bevölkerung entweder Assoziationen oder Korrelationen herstellen wollen, die haben das immer nur mit Leitgetränken untersucht. Ja, also hier sind zum Beispiel keine Fertigprodukte mit drin, hier sind keine nicht zu konsumierenden Produkte wie zum Beispiel Zahnpasta und so weiter sind unberücksichtigt. Das bedeutet, wahrscheinlich ist die Menge an Süßstoffen, die Menschen aufnehmen, durch die wahnsinnige Zunahme an Fertigprodukten deutlich höher als das in diesen epidemiologischen Studien anhand der Leitprodukte evaluiert wurde.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass wir auch die ganze Zeit mit solchen Produkten quasi überschwemmt werden. Also man hat da schon das Gefühl, dass wir in den Supermärkten mit diesen Convenience-Produkten, wie man sie so schön nennt, überschwemmt werden.
Die Süßstoffe, Axel, sind wieder so ein Musterbeispiel auch dafür, dass, und das haben wir auch in den Corona-Zeiten erlebt und auch vorher schon, dass man erstmal etwas zulässt, ja, obwohl man ganz klare offene Fragestellungen hat und dann im Nachhinein mal schaut, was passiert.
Ja.
Ja, weil meine Mutter, ja, wenn die so an behördlichen Aussagen denkt, dann hat die natürlich immer das Gefühl, okay, das ist ja alles durchgetestet, ja. Und hier muss man klar sagen, das läuft im Prinzip komplett andersrum. Hier testet man so einiges, aber das heißt überhaupt nicht, dass hier die ganzen Fragezeichen vorher ausgeräumt werden.
Ja, und vor allen Dingen manchmal, also das sieht man, wenn man hinten auf die Verpackung manchmal drauf schaut. Ich schaue mir die Produkte manchmal wirklich genau an. Und da sind ja nicht, da sind manchmal ist nicht nur ein Süßstoff, sondern zwei Süßstoffe in einem Produkt enthalten, vielleicht sogar noch mehr. Und auch die Nebenwirkungen oder die Wirkung der kombinierten Süßstoffe, die sind ja dann auch zum Teil nicht erforscht. Und
Ja.
manchmal hört man ja auch, wenn Menschen irgendwie, was weiß ich, Verdauungsprobleme haben oder Kopfschmerzen haben, dann kann man gar nicht ausmachen, wo das eigentlich herkommt, wenn man halt so eine Kombination von mehreren solcher Stoffe gegessen hat. Und wie du auch sagtest, ne, Verdauungsprobleme, da kommt das Mikrobiom ins Spiel. Und da ist unsere Politik dann auch manchmal nicht hilfreich.
Oder Axel will nicht hilfreich sein, das könnte man jetzt auch ein bisschen unterstellen.
Das
Auch
kann
das
ja.
muss man heute natürlich alles hinterfragen. Wer jetzt wen unterrichtet? Unterrichtet jetzt das Robert-Koch-Institut die Bundesregierung oder andersrum? Da sind wir ja auch inzwischen aufgeklärter, wie das ganze Spielchen abläuft, ja.
Und jetzt im Zuge der Auflösung der Ampelkoalition habe ich auch wieder gelesen, gibt es, ich weiß nicht, ob es vom Marburger Bund ist oder von irgendeiner Ärztevereinigung, die auf jeden Fall für die nächste Regierung auf jeden Fall diese Zuckersteuer fordert, also als Forderung an die Politik, dass endlich mal eine Zuckersteuer eingeführt wird. Und ja, schauen wir mal, wie diese Diskussion ausgeht. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen.
Axel, kleiner Fun Fact von mir. Ich hoffe ja, dass die Zuckersteuer nicht durchkommt, weil wir dann ja nichts mehr zu kritisieren haben.
Ach, uns fallen noch so ganz viele Themen ein. Weißt du, unsere Liste ist ja lang. Wir haben mit dem Podcast ja erst gestartet. So, so, wir gehen weiter, Jens. Wir schauen mal ein bisschen, wo kommen eigentlich diese Süßstoffe her? Du hast eben gesagt, manchmal sind die auch zufällig gefunden worden und die sind auch schon ganz alt, denn die Römer haben auch schon Süßstoffe gehabt. Schauen wir mal ein bisschen in die Historie.
Ja, also der erste Süßstoff, der bekannt ist, war wahrscheinlich Bleiacetat. Und Bleiacetat ist dadurch entstanden, dass die Römer Traubensaft erhitzt haben in Tongefäßen. Und diese Tongefäße haben Blei enthalten. Und dieses Bleiacetat scheint leicht süßlich zu sein. Man hat das dann zu seiner Zeit SAPA oder Difrutum bezeichnet, und hat das Ganze dann Lebensmitteln und Getränken entsprechend zugesetzt. Also wahrscheinlich deshalb sind die Römer auch frühzeitig verstorben, weil sie einfach bleivergiftet waren. Das könnte sein, kann man leider nicht mehr nachweisen. Aber wie du sagst, viele Süßstoffe sind zufällig gefunden worden in der chemischen Industrie. Also wenn man schaut, wer hat es gefunden, dann wird es auch deutlich. Zum Beispiel Acesulfam wurde von der Höchst AG gefunden, 1962. Ich kann nicht genau sagen, in welchem Zusammenhang das gefunden wurde, aber irgendeiner muss ja mal dran geleckt haben und hat gesagt, hey, das ist irgendwie süß, da kann man ja vielleicht noch was anderes draus machen, bevor wir es jetzt hier wegkippen. Und dieses Acesulfam ist also schon lange, kennen wir also als Substanz schon relativ lange, hat immer wieder auch in Studien Verdacht, aber natürlich hauptsächlich auf Tiermodellebene, Verdacht auf Erbgutveränderungen dargelegt. Das gilt für andere Süßstoffe auch. Das ist nie im Endeffekt letztendlich bewiesen worden. Dafür gibt es auch keine abschließende Beurteilung von uns. Aber wenn wir zum Beispiel Cyklamat nehmen, 1937 gefunden, wurde zufällig entdeckt als Wissenschaftler Mittel zur Fiebersenkung untersucht haben, beziehungsweise damit experimentiert haben, war dann teilweise mal wieder verboten, wurde dann wieder zugelassen. Also da gibt es bei einigen auch eine lange Geschichte von Verbot und wieder zugelassen. Bei Saccharin gilt das Ähnliche, auch seit 150 Jahren fast bekannt. Verdacht auf Erbgutschäden. Und das gilt auch zum Beispiel für Aspartam. Steht immer wieder unter Verdacht, hier zum Beispiel das zentrale Nervensystem zu stören, Sehstörungen, Tinnitus, Schwindel, Migräne zu verursachen. Wie gesagt, alles unter Verdacht, nichts ist letztendlich belegt, bewiesen. Du hast die Süßkraft erwähnt, ne? Aspartam, 300-fache Süßkraft entdeckt bei der Suche nach entsprechenden Medikamenten gegen Magengeschwüre. Auch das ist interessant, wenn man hier mal in die einzelnen Historien der Süßstoffe hineingehen würde. Das wäre mal eine Arbeit für eine Masterthesis oder na, besser eine Bachelorarbeit. Dann hätte man da sicherlich schöne Aufsätze.
Ja, super interessant, Jens. Jetzt lass uns aber noch mal auf die Studienlage gehen. Wir haben jetzt viel so einfach drüber gesprochen, was wir so recherchiert haben, aber du hast dich auch mit der Studienlage mal auseinandergesetzt.
Ich habe mir mal ein Review angeschaut aus 2019 von der Universität West Lafayette aus den USA und die haben publiziert in der im Fachmagazin Nutrients, also einer der wichtigsten Ernährungsmagazine auf der Welt. Und die haben sich mehrere Dinge hier mal angeschaut, zum Beispiel Meta-Analysen und auch Interventionsstudien zum Thema Süßstoffe. Und was sagen denn die US Dietary Guidelines? Die sagen, dass Süßstoffe grundsätzlich zum Gewichtsmanagement beitragen können oder hilfreich sein können. Sagen aber auch gleichzeitig, die Datenlage ist sehr inkonsistent. Das heißt, auf Plattdeutsch übersetzt, nichts Genaues weiß man nicht. Wenn man sich die Meta-Analysen anschaut, Meta-Analysen sind also Studien, die sich diverse Studien anschauen, die die gleichen Rahmen, die gleichen wissenschaftlichen Rahmenbedingungen haben, wo man dann eben sehr viele Teilnehmer einschließen kann. Und diese Meta-Analysen haben keine Assoziationen gezeigt mit zum Beispiel dem Body Mass Index oder mit Body Weight, also mit Körpergewicht. Also da gibt es auf der Ebene keinen Zusammenhang. Wenn man sich die Interventionsstudien anschaut, dann haben einige Studien hier wieder Benefits gezeigt, in Bezug auf Body Mass Index, in Bezug auf Fettmasse, in Bezug auf Taillenumfang im Vergleich, mit der Kontrollsubstanz Zucker. So, da muss man sich dann natürlich bei den Interventionsstudien wieder ganz genau anschauen, okay, von wem wurden sie gemacht, wie wurden sie unterstützt, mit welchen Drittmitteln wurden sie finanziert. Das haben wir jetzt im Detail nicht alles gemacht, aber das wäre dann die Aufgabe einer wissenschaftlichen Arbeit, da genau hinzuschauen. Und Dieser Review, der ist dann auch auf das Thema der Rezeptoren eingegangen. Und was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, es ist ja so, dass wir chemische Energie, also wenn wir jetzt Zucker aufnehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel Glucose, Traubenzucker aufnehmen, was du ja gerne machst, Axel, beim Marathonlaufen, da macht es ja auch an der Stelle Sinn. Wie wird das eigentlich übersetzt? Wie wird das konvertiert? Also diese chemische Energie wird sozusagen konvertiert in ein elektrisches Signal. Dieses Signal wird dann vom zentralen Nervensystem aufgenommen und dort dann in einen Geschmack übersetzt oder eine Geschmackssensation übersetzt. Und dafür haben wir bestimmte Rezeptoren. Wir kennen auf der einen Seite die Geschmacksrezeptoren, aber es gibt noch weitere Rezeptoren, die wir G-gekoppelte Rezeptoren nennen. Die GPCR-Rezeptoren, die sind auch bei Corona oder in der Corona-Zeit bekannt geworden, weil diese Rezeptoren entsprechend blockiert werden können, besetzt werden können und dann lösen sie entweder etwas aus, was man nicht haben will, oder sie lösen etwas nicht aus, was man gerne haben würde. Und das bringt sozusagen den ganzen Stoffwechsel und damit natürlich viele Reaktionen wie Herz-Kreislauf-Reaktionen und so weiter durcheinander. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben G-gekoppelte Rezeptoren auch für diese Geschmackssensationen. Da kennen wir den T1R2 und den T1R3-Rezeptor. Da docken Zucker an, wie Sucrose, also Saccharose, Haushaltszucker, Glucose, aber eben auch einige Süßstoffe, wie zum Beispiel Saccharin und Acesulfam, die an diesen Rezeptor binden. Und wahrscheinlich binden manche dieser Süßstoffe so stark an diesen Rezeptoren, dass eine übermäßige Geschmackssensation ausgelöst wird. Wie wir gerade eben gesagt haben, na, wie zum Beispiel bei Neotam 11.000 mal süßer als der entsprechende Referenzwert. Das hat wahrscheinlich mit diesen Rezeptoren zu tun. Und in dem Zusammenhang ist natürlich die spannende Frage, ob diese Süßstoffe letztendlich das machen, was sie vorgeben, nämlich zur Gewichtsreduktion beizutragen oder eben auch eine Insulinausschüttung zu verhindern. Wie wir alle wissen, wenn wir Nahrung aufnehmen, wenn wir Energieträger aufnehmen, dann brauchen wir eine reflektorische Insulinreaktion, damit zum Beispiel Zuckermoleküle von unseren Zellen aufgenommen werden können. Eine wichtige Ausnahme, das ist im Sport. Und das ist hier die entsprechende Ausnahme. Das würde ja auch gar keinen Sinn machen, wenn wir während der Bewegung Insulin ausschütten müssen, um Energie in die Körperzellen aufzunehmen. In diesem Fall Muskelzellen. Von daher haben die Muskelzellen hier so eine Besonderheit. Die können nämlich unter Kontraktionsbedingungen Glucose insulinneutral aufnehmen. Ja, also Bewegung, Training, Belastungen der Muskulatur sind Insulinspar. Effekte oder Insulinsparmechanismus. Ein interessantes Thema in diesem Zusammenhang ist die sogenannte cephalische Insulinreaktion. Und das ist die Insulinreaktion, die stattfindet, bevor wir überhaupt Nahrung aufnehmen. Ja, also bevor wir überhaupt oral etwas aufnehmen, entweder dass wir es vorher schon sehen, also wenn wir Honig sehen, beginnt schon die cephale Insulinreaktion. Oder eben in dem Moment, wo wir dann die Süßigkeit auf unseren Geschmacksrezeptoren auf der Zunge dann entsprechend wahrnehmen. Das heißt, es gibt jetzt die Konvertierung, die Übersetzung in das zentrale Nervensystem und damit auch die Aktivierung der insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die sogenannten Beta-Zellen, die dann anfangen müssen, Insulin zu produzieren, in freudiger Erwartung, dass dort in Zukunft, in naher Zukunft, einige Energieträger in die Blutgefäße kommen, die dann mit Hilfe von Insulin in die Körperzellen übertragen werden. Und da stellt sich jetzt im Zusammenhang mit den Süßstoffen natürlich die Frage, ob diese Süßstoffe diese cephalische Insulinreaktion auslösen. Weil, wenn das so wäre, dann würde ja der Süßstoff produzieren, dass Insulin ausgeschüttet wird auf der einen Seite, es aber dann keine Energieträger in den Blutgefäßen gibt. Und was wäre dann die logische Konsequenz? Es verändert den nüchternen Blutzuckerspiegel. Und was bedeutet das, wenn der nüchterne Blutzuckerspiegel dann fällt? dass wir wieder Hunger bekommen.
dass ich wieder Hunger bekomme und auf jeden Fall wieder ein bisschen Zucker brauche.
Genau, dass du wieder die nächste Mahlzeit brauchst. Und das ist natürlich eine ideale Kombination, wenn man jetzt einfach mal an der Stelle weiterdenkt. Ja, das ist ein schönes gemischtes Doppel zwischen Süßstoffen, Hungerproduktion und dann der ganzen Industrie der Zwischenmahlzeiten.
Deshalb, wenn, also ich hatte mir eben schon die ganze Zeit überlegt, Jens, du hast so ganz viel erzählt zu den Süßstoffen, auch wo die herkommen, was die auslösen und wie hoch auch der Süßungsfaktor ist. Das brauchen wir doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn wir jetzt beide an uns denken, hatte ich eben schon gesagt, also ich versuche halt, also bewusst haben wir ja eben gesagt, bewusst nehmen wir keine Süßstoffe, keine Zuckerausstoffe zu uns, Zuckeraustauschstoffe zu uns. Das braucht man ja eigentlich gar nicht. Und ein Kaloriendefizit, da gehe ich doch einfach lieber ein bisschen laufen oder schwimmen oder Radfahren, oder?
Ja, klar, logisch. Aber um nochmal auf dieses Problem zurückzukommen, ob denn tatsächlich dadurch der Blutzuckerspiegel fällt und dadurch wir wieder früher Hunger bekommen. Das heißt, du würdest dann deine Mahlzeitenfrequenz durch Süßstoffe theoretisch betrachtet steigern. Ist das denn wirklich so? Fragezeichen. Und da hat sich dann, und da hat sich dieser Review auch mit beschäftigt, gezeigt, dass Saccharin und Sucralose das sehr effektiv können. Ja, also sehr effektiv diesen cephalischen Insulinreiz auslösen oder diese Reaktion auslösen. Und wenn Insulin im Blut ist und trifft auf einen sehr niedrigen Blutzuckerspiegel, dann senkt es den Blutzuckerspiegel natürlich noch mehr ab, was dann sehr schnell wieder zur Nahrungsaufnahme wieder reizt. Aber wer es nicht macht, ist sehr wahrscheinlich Aspartam, Stevia und Cyclamat. Ja, das ist zumindest hier in diesem Review beschrieben. Was aber in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, dass diese Rezeptoren, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Sweet-Taste-Rezeptoren, dass die nicht nur auf den Geschmacksrezeptoren sitzen, also auf den Geschmackszellen im Rachenraum sitzen, sondern dass die auch in vielen Organen nachgewiesen wurden. So, und da haben wir natürlich noch gar keine Daten darüber, inwieweit vielleicht das auch die Insulinwirkung wieder stimuliert. Ja, wenn es diese Rezeptoren auch auf Organebene gibt. Und wir wissen zum Beispiel von einigen Lebensmitteln, dass sie in der Lage sind, bestimmte Hormonsekretionen zu stimulieren, nicht nur Insulin, sondern zum Beispiel auch GLP-1. GLP-1 kennen wir von diesen Abnehmspritzen, die wir auch schon mehrfach thematisiert haben, die ja die Insulinwirkung stimulieren sollen und die Magenentleerung verlangsamen sollen. Und da scheinen eben auch die Süßstoffe eine gewisse Wirkung zu haben. Also man darf sie nicht, das jetzt mal so unterm Strich gesagt, man darf sie nicht über einen Kamm scheren. Sie haben komplett unterschiedliche Wirkungen. Und deshalb ist es eigentlich auch gar nicht zulässig, dass wir über Süßstoffe sprechen, sondern wir müssen immer dazu sagen, welchen Süßstoff meinst du denn eigentlich? Ja, und wenn wir jetzt hier weitergehen würden an der Stelle, Axel, dann müssten wir jetzt nochmal drei Folgen ansetzen, wo wir eine Folge über Aspartam sprechen, eine Folge über Neohesperidin sprechen, über die 12, die wir gerade genannt haben.
Ja, dann hätten wir noch mal 12 Folgen. Also, ja, aber vielleicht müssen wir uns wirklich mal den einen oder anderen Süßstoff noch mal etwas genauer anschauen und dazu noch mal eine Folge machen. Jetzt soll es das aber an der Stelle mal gewesen sein von den Süßstoffen. Aber du hast auch noch was rausgefunden, wie die Wirkung denn auf das Mikrobiom ist. Denn wir hatten ja eben gerade schon gesagt, ja, die Süßstoffe müssen halt alle durch den Magen-Darm-Trakt und manche stehen auch in dem Verdacht, ja, Auswirkungen auf das Mikrobiom zu haben. Du hast eben ja auch erwähnt, was mit dem Mikrobiom passiert, zum Beispiel, wenn man Antibiotika geschluckt hat, dass man danach wieder das Gewebe aufschwemmt. Wie verhält sich das denn bei den Süßstoffen?
Ja, und da musst du auch wieder differenziert rangehen, denn Mikrobiom, wo finden wir das Mikrobiom? Wir haben im Dünndarm haben wir zwar keine Keimfreiheit, aber wir haben doch relativ geringe Keimdichte, während wir im Dickdarm dann die höhere Keimdichte haben. Und da stellt sich natürlich an der Stelle die Frage, welcher Süßstoff wird denn eigentlich wirklich resorbiert? Welcher wird überhaupt aufgenommen? Und welcher Süßstoff landet letztendlich im Dickdarm und damit letztendlich in unserem Mikrobiom, was dann diesen Süßstoff entsprechend fermentiert und ihn verändert und ihn abbaut und so weiter. Und da hat sich dann gezeigt, dass Acesulfam und Aspartam komplett aufgenommen werden. Also die werden im Dünndarm aufgenommen, sie werden resorbiert, während das bei Saccharin, Sucralose und bei Stevia nicht der Fall ist. Die erreichen nämlich den Kolon. Inwieweit, ob das wirklich 100% sind, die im Kolon, also im Dickdarm, landen oder ob kleine Mengen nicht doch aufgenommen wurde, das wurde hier nicht explizit gezeigt. Aber wenn ein Süßstoff nicht aufgenommen wird und landet im Dickdarm, dann freuen sich natürlich die Bakterien und die Bakterien machen da irgendwas mit. Und es ist wahrscheinlich so, dass eben diese Süßstoffe, die nicht resorbiert werden, wie Stevia, Saccharin und Sucralose, dass sie das Mikrobiom verändern. In welche Richtung sie es genau verändern, das ist im Moment aktuell in der Forschung. Was wir Stand heute wissen, ist, dass sich bei den Süßstoffessern vor allen Dingen die Diversität ändert. Ja, Diversität heißt die Breite letztendlich an unterschiedlichen Darmbakterien, die man im Mikrobiom finden kann. Da wissen wir auch aus Naturvölkerstudien, dass die Diversität bei Naturvölkern wesentlich größer ist als zum Beispiel bei Italienern oder es wurden andere Kontrollgruppen aus der westlichen Welt zitiert. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da wird ja auch in Stuhlproben inzwischen sehr stark deklariert und nach vorne gestellt. Das ist diese Diversität. Und die Diversität des Mikrobioms, wenn die abnimmt, dann könnte eben der Süßstoff hier ein Thema sein. Welcher Süßstoff jetzt genau auf welche Keimart Einfluss nimmt, ist aktuell noch nicht untersucht. Und wir fangen ja bei der Forschung immer auch auf entweder auf molekularer Ebene oder dann auf Tierebene an zu untersuchen, bevor wir dann auf Humanstudien übergehen und sich nochmal vor Augen führen, warum nehmen wir denn überhaupt Süßstoffe auf? Doch in der Hoffnung, dass wir weniger Kalorien aufnehmen und damit in der Hoffnung, dass wir eben nicht noch weiter zunehmen oder bestenfalls dann eben abnehmen. Und bei Tierstudien hat sich genau das Gegenteil gezeigt, nämlich zum Beispiel Tiere, also Nagetiere wie Ratten, die gefüttert wurden mit Saccharin oder Acesulfam oder Stevia, dass die sogar an Gewicht zugenommen haben. Und bei Aspartam hat man beispielsweise gesehen, dass neben der Gewichtszunahme bei Mäusen auch eine Hyperinsulinämie entstanden ist. Also ein Übermaß an Insulin in den Blutgefäßen. Und damit hat sich dann im Laufe der Zeit, man hat diese Tiere dann immer weiter gefüttert, zum Beispiel mit Aspartam, hat man dann gesehen, dass die Insulinsensitivität immer weiter abgenommen hat, die Tiere dann insulinresistent wurden und durch die Insulinresistenz entwickelt sich natürlich so eine prädiabetische Stoffwechsellage, die dann wiederum, ne, die Kaskade Richtung Entzündungen und Gefäßentzündungen, Atherosklerose, damit munter weiter antreibt. Wie gesagt, alles auf Tiermodell, nicht in Humanstudien gezeigt.
Kann man das denn übertragen oder kann man das ansatzweise auf den Menschen übertragen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viel Aspartam trinke in Leitgetränken, dass ich irgendwann mal dann auch eine Prädiabetes entwickle?
Ja, da komme ich gleich nochmal dazu. Ich will nochmal so ein, zwei andere Sachen erwähnen, wie zum Beispiel hier noch eine Mäusestudie. Die wurden mit einer Trinklösung, mit Trinkwasser gefüttert. Dieses Trinkwasser enthielt Saccharin, Sucralose und Aspartam. Und nach 11 Wochen waren alle Tiere glukoseintolerant. Das heißt, die haben abnorme Glukosereaktionen bekommen. Wenn die dann mal richtiges Futter gegessen haben, dann ist der Glukosescore dann unter die Decke geschossen. Und was da sehr, sehr interessant war, ist, die Forscher haben dann ein Antibiotikum eingesetzt und dann hat sich diese Glukoseintoleranz wieder aufgelöst. Und das spricht so ein bisschen dafür, dass Süßstoffe das Mikrobiom pathogen verändern. So, und wenn Antibiotika dann diese Pathogene wieder eradieren und sich dann diese Glukoseintoleranz dann wieder auflöst, das dass da der springende Punkt ist, der Süßstoffe. Ja, das ist wahrscheinlich ein schleichender Prozess. Man hat dann gesehen, dass bei den Nagetieren dann die sogenannten Bakteroides ansteigen und die Clostridien, die ja auch, na, wir kennen das Erkrankungsbild Clostridien difficile, die Infektion, und dass in diesem Mikrobiom auch weniger, deutlich weniger Lactobacillen zu finden sind. Lactobacillen, Bifidobakterien, ganz wichtige Keimarten, die uns schützen. Und die Forscher, die prüfen das dann immer mit sogenannten Stuhltransplantationen. Das ist auch in dem Zusammenhang sehr interessant, dass man dann den Stuhl von diesen Mäusen transplantiert hat auf sogenannte keimfreie Mäuse, die also praktisch nackt sind im Darm, ja, die gar keine Keime im Darm beherbergen. Die werden extra so gezüchtet, diese keimfreien Mäuse. Und wenn diese Mäuse dann das Transplantat von diesen vom Stuhl der Mäuse, die über mehrere Wochen, über 11 Wochen dann diese Süßstoffe aufgenommen haben, dann sind die in 0,nix Glucose intolerant geworden. Also die keimfreien Mäuse, Stuhl transplantiert von den Mäusen, die Süßstoffe aufgenommen haben. Und wenn man das Ganze jetzt auch ein wenig auf die Ebene der Humanstudien bringt, dann hat man hier auch Untersuchungen gemacht, indem man das Upper Limit von Saccharin beispielsweise genommen hat, also die höchste Menge, wo man heute annimmt, dass das noch tolerabel ist. Ja, die hat man dann über mehrere Wochen hat man den Teilnehmern Saccharin gegeben. Und da kam was ganz Interessantes dabei raus, nämlich die Tatsache, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer glukoseintolerant geworden sind und 50%, also die andere Hälfte, hatte gar keine Veränderung. Was zeigt das? Es zeigt, dass wahrscheinlich das Mikrobiom hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Mit anderen Worten, übersetzt auf Plattdeutsch. Wenn du ein sehr diverses Mikrobiom hast, dann ist wahrscheinlich die ab und zu die Aufnahme von Süßstoffen weniger problematisch, als wenn ich eine Darmstörung mit einer ganz starken Mikrobiomveränderung, mit einer sehr geringen Diversität habe und jetzt häufig Leitprodukte konsumiere. Da ist der Mix, der toxische Mix wahrscheinlich deutlich größer als bei jemandem, der eine gewisse Mikrobiomstärke hat.
Ja, also nach den Ausführungen von dir würde ich gerade sagen, irgendwie lass die Finger davon, oder? Von den ganzen Süßstoffen. Was sagst du?
Ja, ich würde das natürlich sowieso sagen, aber ich meine, wir machen das ja sowieso, aber sie sind eben auch häufig versteckt, ja nicht nur in Leitprodukten, also da kann man auch darauf verzichten, aber sie sind auch in vielen Fertigprodukten.
Und ja, aber auch da, Jens, wie du immer so schön sagst, lokal oder regional, unverarbeitet und saisonal. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet und wie du gerade auch gesagt hast, wenn man eine große Diversität in seinem Darm hat, dann kann man mal ein Leitprodukt oder ein Leitgetränk, denke ich mal, verkraften. Aber wenn das halt nur in der Ernährung man sich ausschließlich mit solchen Leitprodukten oder Convenience-Produkten, Fertiggerichten, wenn man sich darüber nur ernährt, dann hat man wahrscheinlich ein Problem damit. Wie immer bei uns, die Dosis macht das Gift. Und von daher, ja, was können wir denn sagen, zusammengefasst, Jens, zu den Süßstoffen?
Ja, vielleicht noch das Fazit der Autoren dieses Reviews. Die haben nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass es eben hier sehr starke interindividuelle Unterschiede gibt, die wir gerade dargestellt haben. Und deshalb fordern, dass es einen individuellen Ansatz der Ernährung geben muss, die darauf basiert, dass wir uns die glykämischen Reaktionen genauer anschauen und auch das Mikrobiom kennen. Jetzt freut sich die Labormedizin. Die Labormedizin liefert uns seit einigen Jahren sogenannte Mikrobiomanalysen, die auch von der Interpretationsseite uns heute immer mehr Aufschluss darüber geben, ob wir jetzt einen guten Darm haben oder eine schlechte Milieusituation im Darm. Vieles ist aber auch, muss man klar sagen, noch in Fragezeichen zu stellen, weil wir viele Keime noch nicht richtig zuordnen können, weil wir noch nicht wissen genau, was ist die physiologische Aktivität, was haben die überhaupt für eine Aufgabe? Und man muss ja auch immer sagen, wir haben mal einen schönen Artikel darüber geschrieben, die Wohngemeinschaft der Mikroben ist hier wahrscheinlich das Entscheidende. Ja, also wer wohnt miteinander zusammen? Ne? Du kennst das noch aus deiner Studentenzeit. Bei mir hat das damals wunderbar harmoniert, bis heute immer noch Freundschaften geblieben. Und so sollte es bei uns im Darm letztendlich auch sein, dass diese Mikrobengemeinschaft sich gut zusammenfindet. Und du hast es gesagt, letztendlich abhängig ist davon, was wir essen. Und umso weniger synthetische Produkte wir essen, und dazu gehören eben die Süßstoffe. Und Zuckerausstoffe sind natürlich aus natürlichen Quellen gemacht, aber trotzdem natürlich hochindustriell aufbereitet. Von daher würde ich persönlich davon die Finger lassen oder einen großen Bogen machen. Und wenn es denn mal sein muss, dann einfach auch natürliche Zuckerarten verwenden. Ja, und da gilt so der nicht der Spruch, sondern eher die Leitlinie, würde ich es mal so nennen, dass man sich den Zucker verdienen muss. Ja.
Ja, so sieht's aus. Und ja, abschließend kann man ja sagen, also du hast gerade gesagt, den Zucker verdienen, allgemein die Kohlenhydrate, dass man sich die verdient. Und wenn man halt mal eine intensive Bewegungseinheit hinter sich hat, mal Fahrrad gefahren ist oder auch mal gelaufen oder geschwommen oder Krafttraining gemacht. Krafttraining übrigens sehr gut, auch fürs Alter, um Longevity hier nochmal anzusprechen, dann kann man sich auf jeden Fall auch mal ein Stück Kuchen erlauben und am liebsten ein Stück Kuchen natürlich ohne Süßstoffe, sondern einfach mit normalem Zucker. Gut, das soll es für heute gewesen sein, denke ich. Wir haben ganz, ganz viel über Süßstoffe erfahren. Jens, vielen Dank. Vielen Dank für die Recherchen. Super interessantes Thema. Ich glaube, wir haben euch einen großen Einblick in die Welt der Süßstoffe gegeben. Es sind noch viele Fragen offen. Wie gesagt, vielleicht machen wir noch mal eine Folge, nicht direkt, aber vielleicht nehmen wir uns mal den einen oder anderen Süßstoff noch mal genau vor. Vielen Dank an dieser Stelle wieder fürs Zuhören und wie immer bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Und vor dem Abspann haben wir jetzt noch etwas für euch. Einen Gutschein der Firma Natugena. Natugena bietet hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Spitzenqualität. Das Sortiment von Natugena umfasst dabei Natur- und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Kräuterextrakte und Vitalpilze. In Kombination und als Einzelpräparate. Mit dem Code 13197 bekommst du 10 € Rabatt auf deine erste Bestellung bei Natugena. Geht einfach auf www.natugena.de und löst euren Gutschein ein. Viel Spaß und beste Gesundheit, euer Jens und euer Axel.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.